Ohne Schmerz, ohne Opfer, werden wir nichts haben. Zeit für das, an was du glaubst, aufzustehen. Fight for your job. Fight for a better life.
Quotenkiller.
Fight, fight for your life.
Kriminalhörspiel von Christoph Güßke.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Spannendsten, das diese Republik zu bieten hat, dem Struggle for Life. Wir befinden uns in der Wettkampfpause und wie immer stehe ich natürlich nicht allein hier, sondern begrüße unsere bezaubernde Expertin. Grüß dich, Fabienne Verhoeven.
Grüß dich, Till.
5 Jahre Struggle for Life, das ist schon ein Grund zum Feiern. Wir haben ganz klein angefangen, aber dann immer weitere Kreise gezogen. Mhm. Mittlerweile kommen unsere Kandidaten aus Griechenland, Spanien und Portugal.
Sollten Irland nicht vergessen.
Eine Vielfalt, die europäischer nicht sein könnte, nicht wahr? Genau das macht ja den Reiz der Spieler aus. Aber jetzt meine Frage an dich. Wie schätzt du als ehemalige Pokalgewinnerin den aktuellen Wettkampf ein?
Ui, Till, also ich glaube, diesmal ist alles drin. Wir haben ebenbürtige Gegner, die beide eine Menge Tricks auf Lager haben. Oh, ja. Das ist eine spannende Endrunde, oder? So spannend wie schon lange nicht mehr.
Ralf Beuys ist zurzeit der eindeutige Favorit. Die Zuschauerumfragen sehen ihn mit mindestens 4 Punkten vorne. Und mir scheint es nicht so, als könnte sein Verfolger das so schnell aufholen, oder?
Nun, Till, das ist natürlich ein komfortabler Vorsprung, ne? Aber ich wäre mir da nicht so sicher. Mhm. Zweifellos haben wir in Frank Zöllner einen exzellenten Fighter vor uns.
Ja.
Genau wie ich hat er sich lange mit Survival-Techniken beschäftigt.
Und du denkst, das ist im Zweikampf von Vorteil?
Na sicher, Till. Zöllner ist auch extrem motiviert. Er ist 44 und so gut wie entlassen. Mhm. Was bleibt dir, wenn du mit 44 auf der Straße stehst? Und das bedeutet, du hast alles zu gewinnen. Alles.
Und nichts zu verlieren. Genau das, Fabienne. Aber das kann man von Beuys auch sagen.
Das ist ein Mann, der sehr schwer einzuschätzen ist. Ne? Ausbildung abgebrochen, lange Zeit Aushilfsjobs, dann Arbeitslosigkeit.
Ja.
Und trotzdem, weißt du, ein ehemaliger Mitkämpfer hat mal gesagt, wenn du ganz unten bist, gibt's nur noch einen Weg. Den nach oben.
Ja, wir können also gespannt sein.
Auf jeden Fall.
Gespannt sein. Schön, wenn's so wäre.
Ich verstehe Sie nicht ganz, Dr. Haubrich.
Was ist denn daran nicht zu verstehen, Rembrandt? Wir machen Fernsehen für Millionen von Zuschauern und denen müssen wir etwas bieten.
Da widerspreche ich Ihnen nicht. Genau das ist mein Anliegen.
Ihr Anliegen, Rembrandt? Wissen Sie, was unser eigentliches Problem ist? Langeweile. Diese Gesellschaft plagt eine endlose Langeweile. Sie erdrückt sie gewissermaßen.
Ja.
Wir. Leute wie Sie und ich sind die Einzigen, die etwas dagegen tun können. Aber dazu brauchen wir Fernsehen, das eben nicht langweilig ist.
Sie sprechen mir aus der Seele, Dr. Haubrich.
Millionen ohne Arbeit. Jobs, von denen keiner leben kann.
Ja.
Die europäische Jugend ohne Perspektive.
Genau darum geht es mir doch.
Der abstürzende Mittelstand, Altersarmut, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht.
Ja.
Bla, bla, bla. Wer will denn das noch hören? So etwas bekommen Sie doch in jeder x-beliebigen Talkrunde serviert.
Aber doch nicht auf diese spannende Art und Weise. Das ist doch das Konzept der Show. Wir unterhalten die Gelangweilten und geben den Chancenlosen eine Chance. Wir reden nicht nur, wir tun auch was.
Mag sein, Rembrandt, aber die Leute schalten weg. Sie wollen endlich was anderes sehen. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt unseres Gesprächs.
Geben Sie mir nur noch eine Staffel, Dr. Haubrich. Bitte, wir haben so viele neue Ideen. Glauben Sie mir, die Quoten sind nicht unser Problem. Das Problem ist vielmehr diese Gesellschaft, die unsere Kandidaten nach dem Kampf alleine lässt.
Hören Sie auf, Rembrandt. Mir machen Sie nichts vor. Die Quoten sind's, die Ihnen den Hals brechen. Da wären Sie nicht der Erste.
Noch einmal zurück zum Wettkampf. Hier haben wir die wohl entscheidende Szene dieses Spieltages. Ein wirklich glänzender Hitsprung Zöllners, aber er verfehlt seinen Gegner um Millimeter. In der Wiederholung ist es deutlich zu sehen.
Ich hab's ja schon gesagt, Beust ist nicht zu unterschätzen.
Nein.
Ganz offensichtlich vermeidet er irgendwie den offenen Schlagabtausch.
Ja, ja.
Aber vielleicht ist das seine Stärke, die Geduld zu haben, auf den geeigneten Augenblick zum Zuschlagen zu warten. Das ist ja nicht jedem gegeben.
Nun, die Kameras sehen ihn jetzt nicht mehr. Was ist denn da los?
Beust hat sich offensichtlich irgendwie zurückgezogen. Wenn du mich fragst, Till, seine Taktik, ne, scheint zu sein, den Gegner erstmal in Sicherheit zu wiegen.
Schätze, du kannst gut nachfühlen, wie ihm zumute ist.
Eigentlich ist es ganz einfach, Till.
Du weißt wirklich nie, was in einem Struggle auf dich zukommt. Wichtig ist dabei, dass du jederzeit alles abrufen kannst.
Vielleicht es gab mal Zeiten, da konnte man in Ruhe zu Abend essen, ohne mit solchem Müll belästigt zu werden.
Das ist kein Müll, sondern Struggle for Life. Die Show mit dem sozialen Gewissen.
Reichst du mir mal den Senf rüber?
Apropos Müll. Was hast du da auf dem Teller?
Wonach sieht's denn aus?
Das sage ich lieber nicht.
Als ich in deinem Alter war, Stielecke, wusste man sich noch zu benehmen. Muss das denn jetzt sein? Mach das Ding aus, ich esse hier.
Das ist deins, Frau Hauptkommissarin.
Grün hier, was gibt's denn? Was? Hat das nicht einen Moment Zeit? Ich meine, na schön. Wenn Sie mich eben noch aufessen lassen... Verstehe, wir sind gleich da. Das wird dir gefallen, Stielecke. Hollywood ruft.
Und was wird das denn essen?
Das lasse ich mir einpacken.
Du musst da drüben links.
Was, wo, bei dem Turm?
Ja, ja, bei dem Turm, dort, links.
Wieso kennst du dich hier eigentlich aus?
Na, Navi. Und außerdem waren wir mal mit der Polizeischule hier. Du, das ist ein riesiges Gelände. Früher war das mal ein Truppenübungsplatz. Rembrandt TV, die Produktionsfirma, hat ihn zum Set umgebaut.
Das ist ja der reinste Abenteuerspielplatz.
Ja, Schluchten, reißende Bäche, über die schwankende Brücken führen, klebrige Moore, staubige Wüsten, alles, was das Herz begehrt.
Also mein Herz begehrt anderes.
Oh Gott. Hauptkommissarin Grün, die Öko-Tante. Überleben in einer medienfeindlichen Umwelt mit Kühen und Schafen. Weit und breit kein WLAN.
WLAN?
Also, die meisten finden das nicht cool.
Medienfeindliche Umwelt, Quatsch. Ich bin nur eine der wenigen, die sich noch mit der Wirklichkeit beschäftigt, statt immer nur auf Displays zu starren.
Ja, wir sind jetzt da.
Na, dann wollen wir mal.
Es ist Beust, einer der beiden Kandidaten. Sieht so aus, als ob er ertrunken ist.
Und Sie sind?
Lambert, Jörg Lambert. Ich habe ihn so aufgefunden.
Und was hat Sie hierher geführt, Herr Lambert?
Ich kenne mich auf dem Set aus. Früher habe ich auch hier gekämpft. Aber das ist lange her.
Was Sie nicht sagen. Meine Frage bezieht sich aber auf heute.
Nach Drehschluss mache ich immer einen Rundgang. Das ist mein Job. Einen um 21.30 Uhr und dann nochmal gegen Mitternacht.
Hört sich sehr interessant an.
Bringt 450 Euro. Mehr als nichts, wenn Sie mich fragen.
Gut, er ist also ertrunken.
Ertrunken? Schön wär's. Sehen Sie mal hier. Da klafft eine Wunde am Hinterkopf. Und die ist nicht von schlechten Eltern.
Hauptkommissarin Grün von der Kripo. Und Sie sind?
Entschuldigung, ich bin Dr. Jens Herberger. Der Neue. In der Rechtsmedizin.
Ah ja. Er wurde also ermordet.
Nicht nur das. Der Mörder arrangierte die Leiche so, dass es auf den ersten Blick nach einem Unfall aussieht. Sehr stümperhaft allerdings.
Wir sollten also glauben, Herr Beust sei aus Versehen in diese Brühe gefallen?
Ja.
Verzeihung, aber das ist ein Parcours.
Parcours?
Die Kandidaten haben verschiedene Herausforderungen zu meistern. Eine davon ist der Sumpf. Man muss ihn durchqueren. Mhm. Sehen Sie den Strick?
Ja.
Daran kann er sich herausziehen. Wenn ihm das gelingt, bringt das wichtige Punkte.
Annabelle?
Ja?
Ich habe was gefunden.
Ja, also ich gehe dann mal.
Gleich da drüben. Der Zettel war mit einem Stein fixiert.
Hm. Die Letzten werden die Ersten sein. Aber so spricht der Herr, wehe euch, die ihr glaubt, die Letzten zu sein und seid doch die Ersten. Ich will euch strafen für euren Hochmut. Klingt so, als würde es irgendwo in der Bibel stehen.
Nur das mit den Ersten und den Letzten. Der Rest ist frei erfunden.
Dann erklären Sie mir mal, Herr Lambert, was ist das für ein krankes Spiel?
Der Absteiger kämpft gegen den Aufsteiger. Dem Gewinner winkt eine satte Prämie und ein unbefristeter Arbeitsvertrag.
Also geht es um alles oder nichts?
Beide Kandidaten haben geschworen, vor keinem Mittel zurückzuschrecken und sich an keine Regeln zu halten. Das macht ja gerade die Spannung aus.
Wo steckt denn der andere Kandidat?
Herr Zöllner. Bisher haben wir ihn noch nicht gefunden.
Ist Ihnen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen, Herr Lambert? Vielleicht jemand, der nicht hierher gehört?
Das Set ist streng bewacht. Da kommt so schnell keiner unbemerkt hindurch.
Was sei denn, er kennt sich aus.
Das kann doch alles nicht wahr sein, verdammt nochmal.
Wer ist das denn?
Der Chef scheint nicht die beste Laune zu haben.
Ich will sofort mit der Tussi reden, die glaubt, sie könnte ja einfach so das Licht ausknipsen.
Hier, ich bin die Tussi. Herr Rembrandt, wir haben einen Mordfall. Niemand will Ihnen das Licht ausknipsen.
Aber
die Ermittlung hat unbedingten Vorrang. Schließlich geht es um ein Menschenleben. Sobald wir hier fertig sind, können Sie gern weitermachen.
Jetzt hören Sie mir mal zu, Sie...
Hauptkommissarin Grün.
Grün?
Haben Sie etwas dagegen?
Annabelle Grün?
Nein, Hauptkommissarin Grün.
Du erinnerst dich also nicht mehr an mich. Till!
Moment mal.
Tillmann.
Doch, jetzt fällt's mir ein. Tillmann Rüschhaus.
Ja, genau. Inzwischen heiße ich allerdings Rembrandt nach meiner Mutter.
Das ist lange her, was?
Oh ja, das kann man wohl sagen.
Und ich dachte immer, aus dir würde wer weiß was werden.
Vielen Dank. Wo die Kripo ja auch das Größte ist, was man so erreichen kann.
Der Punkt geht an dich.
Hör zu, Annabelle. Wir müssen unbedingt weiterdrehen. Du willst uns doch nicht ruinieren, oder?
Vielleicht doch. Wie wäre es, wenn wir in aller Ruhe darüber reden? Sagen wir in einer halben Stunde in eurer Kantine?
Okay.
Herr Lambert.
Lambert, ich bin hier.
Eine letzte Frage. Sie hatten den Eindruck, dass die beiden Kandidaten nicht nur leere Drohungen machten.
Allerdings, das hatte ich.
Irgendein konkreter Anlass?
Herr Zöllner und Herr Beust haben sich wüst beschimpft. Was die sich an den Kopf geworfen haben.
Aber ist das nicht die Rolle, die Sie für die Zuschauer spielen müssen?
Doch, natürlich. Sie haben völlig recht, Frau Kommissarin.
Gut, Herr Lambert, kommen Sie bitte morgen früh ins Polizeipräsidium, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können.
Der Wettbewerb, der den Namen verdient, schafft sich seine Regeln selbst. Das stammt aus deiner Sendung. Kannst du mir mal erklären, was damit gemeint ist?
Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, es handelt sich um eine Reality-Show. Da brauchst du fette Buchstaben, sonst hört dir keiner zu.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass das alles Schwindel ist. Diese sogenannten Live-Shows werden fix und fertig produziert. Sie machen nur einen auf Live-Sendung, dabei ist alles abgesprochen.
Normalerweise ja, aber doch nicht bei uns.
Ralf Beust, 45 Jahre, arbeitete lange Zeit als Taxifahrer in der Personenbeförderung, arbeitslos seit 5 Jahren. Und Frank Zöllner, Einzelhandelskaufmann, Filialleiter eines Discounters, besitzt einen befristeten Vertrag, der zum Ende des Monats ausläuft. Zwei, die man nicht gerade beneidet.
Ganz genau. Der eine will endlich aufsteigen, der andere auf keinen Fall absteigen. Das ist der Fight.
Beide haben geschworen, jedes Mittel zu nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Und jetzt ist einer tot.
Und du meinst, aber Annabelle, das gehört zum Spiel. Die Zuschauer wollen sowas hören, sonst schalten sie weg. In Wirklichkeit gibt es natürlich Regeln, an die sie sich halten müssen. Jeder Teilnehmer muss das unterschreiben, sonst lassen wir nicht vor die Kamera. Nur, man hängt das nicht an die große Glocke.
Aber Fakt ist, dass beiden das Wasser bis zum Hals steht.
Auch das ist gewollt. Immer wirft man der Entertainment-Branche vor, dass sie eine Traumwelt schafft und nichts mit der harten Wirklichkeit zu schaffen haben will. Aber wir, und nur wir, versuchen endlich mal eine aktuelle Kontroverse aufzugreifen.
Und die wäre...
Noch nie was von der Schere zwischen Arm und Reich gehört, die sich immer weiter öffnet, von Menschen am Rand der Gesellschaft, die von ihrer Arbeit nicht leben können?
Weißt du, dass ich damals sogar in dich verknallt war?
Nein, ich... Doch, klar. Ich meine, ich wusste das natürlich. Im Ernst?
Du hattest komplett verfilztes Haar und dann hast du immer dieses Lied auf der Gitarre gespielt. Wie hieß es noch?
Verdammt lang her?
Nein, 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 nicht das. Es war was Englisches.
Ain't No Sunshine? Buffalo Soldier.
Genau, Buffalo Soldier, das war's. Und ich habe von dir gelernt. Damals jedenfalls.
Das hört man gerne. Und was?
Wir wollten eine Alternative zu dem Konsumscheiß. Nicht wie unsere Eltern vor der Glotze verkommen.
Siehst du, und was ist daraus geworden?
Ich habe meinen Fernseher in den Sondermüll gegeben. Und den Abend verbringe ich damit, Fuchs und Hase dabei zuzusehen, wie sie sich Gute Nacht sagen.
Nicht gerade spannend, aber irgendwie bewundernswert.
Jetzt treffe ich dich, mein Idol von damals, und stelle fest, du bist eine der ersten Adressen, wenn es um Konsumscheiß geht.
Ach komm, jetzt wach doch mal auf, Annabelle. Wir haben ein Format entwickelt, das nicht wegschaut, das unterhält, indem es aufrüttelt, die Leute zum Nachdenken bringt.
Ach was, das ist doch nur ein Zirkus für die Quote.
So, meinst du. Dann sieh dir doch mal Fabienne Verhoeven an. Für sie war Struggle for Life der Beginn eines neuen Lebens. Vorher ganz unten, dann hat sie sich durchgebissen.
Aber eure Masche ist doch, ihr hetzt zwei Leute aufeinander, die nichts zu verlieren haben.
Nein.
Für die geht es um alles oder nichts.
So würde ich das nicht nennen.
Aber ich nenne das ein Mordmotiv.
Du musst hier recht.
Du und dein Navi, Stielecke. Hast du inzwischen rausgekriegt, wo Zöllner steckt?
Du, der ist spurlos verschwunden. Aber wir arbeiten dran. Irgendwas Brauchbares vom Filmfritzen?
Der hält es für völlig normal, dass die beiden sich an die Gurgel wollten. Aber dass einer ins Gras beißt, war wohl nicht abgemacht.
Dieser Zöllner war es aber nicht. Jedenfalls, wenn du mich fragst.
Was macht dich da so sicher?
Der Zettel mit der Bibelstelle, die nicht aus der Bibel stammt. Überleg doch mal. So spricht der Herr. Wehe euch, die ihr glaubt, dass ihr die Letzten seid und so weiter.
Was ist damit?
Für mich deutet das auf einen, der sie nicht mehr alle hat.
Du meinst einen Verrückten? Was verstehst du darunter? Einen Wahnsinnigen oder eher einen religiösen Fanatiker?
Es ist ja kein Verdacht. Nur eine Denkrichtung.
Weißt du, wie lange ich jetzt schon bei der Kripo bin? Und wie oft hatte ich es wohl in all den Jahren mit wahnsinnigen Tätern zu tun? Im Fernsehen gibt's die andauernd, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.
Ich dachte, du hast deinen Fernseher weggeworfen.
Nein, jedenfalls. Ich hatte zwei. Mhm. Also vergessen wir die Wahnvorstellungen und befassen wir uns mit dem Naheliegenden. Gemeinheit und Niedertracht.
Aha.
Ja?
Frau Tietz, ich bin Hauptkommissarin Grün von der Kripo und das ist mein Kollege Stielecke.
Guten Tag.
Es ist wegen Ralf, nicht wahr? Ja, kommen Sie herein.
Dann wissen Sie es also schon.
Na, Sie haben es ja heute Morgen im Fernsehen gebracht.
Frau Beust, es tut mir leid, aber...
Tietz.
Entschuldigung, Tietz. Wir müssen Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen.
Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten oder...
Nein, danke.
Ja, gern. Warum nicht?
Frau Tietz, hatte Ihr Lebensgefährte Feinde?
Nein, Ralf war ja kein Mensch, der Streit gesucht hat, verstehen Sie? Also der war eher einer von der stillen Sorte. Also wenn er die Chance gehabt hätte, dann wäre er gerne Bibliothekar geworden. Aber er hatte ja nie wirklich eine Chance.
Ist Ihnen in der letzten Zeit irgendetwas an ihm aufgefallen, etwas Ungewöhnliches?
Ja, Ralf hatte gute Laune, also ich meine öfter als sonst. Manchmal dachte ich, dass er ein ganz anderer Mensch geworden sei.
Gute Laune war also nicht typisch für ihn.
Nee, überhaupt nicht. Meistens war er mutlos und sprach ja kaum mit mir. Naja, nach so langer Zeit Arbeitslosigkeit, das kann man ja verstehen. Der saß ja nur zu Hause herum, der kam sich überflüssig vor. Und dann, plötzlich, fing er damit an, dass sich jetzt alles ändern würde. Dass er das schon bald nicht mehr nötig hätte, sich in aller Öffentlichkeit zum Affen zu machen. Dass wir einen ganz neuen Anfang machen würden.
Was meinte er damit?
Ja, die Live-Show. Der hat das Casting bestanden. Und dann war er sich sicher, dass er siegen würde. Ganz einfach. Dieser ganze Scheiß kann uns bald egal sein, meinte er.
Aber Sie sagten gerade, dass er sich nicht mehr zum Affen machen wollte.
Milch oder Zucker?
Schwarz, danke.
Nein, damit war ja nicht das Fernsehen gemeint, sondern die ewige Jobsuche, die Vorstellungstermine, die Absagen. Der war das so leid.
Ja, kann ich verstehen, Frau Tietz. Schon. Grün? Ja, was gibt's denn? Das ist doch mal was. Gute Arbeit, Kollege. Dann knöpfen wir uns den Herrn mal vor. Man hat Zöllner festgenommen.
Na prima.
Er wollte sich nach Holland absetzen. Was für eine bescheuerte Idee. Frau Beust, ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Ich heiße Tietz.
Danke für den Kaffee.
Wir werden uns gegebenenfalls noch mal melden.
Findest du nicht, dass diese Frau sehr gefasst ist?
Ja, sehr sogar. Bewundernswert, wenn du mich fragst.
Und überhaupt nicht traurig. Immerhin hat man den Mann, mit dem sie zusammengelebt hat, brutal ermordet. Nenn mich altmodisch, Stieleke.
Ach, aber woher denn?
Aber wenn jemand so weit davon entfernt ist, Tränen zu vergießen, dann kommt mir das nicht astrein vor.
Warte mal, was hast du vor?
Warte hier auf mich.
Da ist noch eine Sache, Frau Tietz. Also, ich wundere mich schon ein wenig darüber, dass sie der Tod ihres Liebsten so gar nicht am Boden zerstört.
Was erwarten Sie denn? Dass ich Ihnen die trauernde Witwe vorspiele?
Nein, keineswegs. Vielleicht eher, dass Sie es sind.
Hören Sie, das war nicht leicht mit Ralf. Und das wurde auch immer schwieriger mit ihm. Ich hatte ja meinen Job im Autohaus, aber der saß Tag ein, Tag aus hier rum. Naja, darunter hat er natürlich am meisten gelitten. Ein Mann verkraftet sowas ja auch besonders schwer.
Sie haben sich also in gewisser Weise auseinandergelebt, wollen Sie das sagen?
Ich konnte ihn ja verstehen und der tat mir ja auch leid. Aber am Ende ging das einfach nicht mehr. Der redete ja kaum noch und wenn, dann führte er endlose Monologe.
Verstehe. Sie haben viel Geduld gehabt. Aber am Ende waren Sie ja auch noch da. Sie hatten auch noch ein Leben.
Genau.
Und? Was wurde aus Ihren Bedürfnissen, Ihren Plänen, Ihren Wünschen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Haben Sie sich mit jemand anderem getröstet, Frau Tietz?
Mit jemand anderem? Wie kommen Sie denn da drauf?
Ich an Ihrer Stelle hätte es getan.
Ich auch, das können Sie mir glauben. Aber die Wahrheit ist, da war niemand.
Natürlich ist auch wieder Fabienne Verhoeven bei mir und ich möchte dich gleich fragen, Fabienne. Ein tragischer Todesfall bei einem Wettkampf, das gab es noch nie. Und es ist keine gute Nachricht.
Nein.
Wir alle sind betroffen, regelrecht schockiert und fragen uns, wie konnte so etwas passieren?
Oh, Till, mir geht es ja nicht anders als Millionen von Fernsehzuschauern. Ich bin vollkommen rat- und sprachlos und kann dir natürlich keine Antwort geben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das ist der normale Gang der Dinge und wir alle können nichts anderes tun als abwarten. Abwarten, bis diese schlimme Sache aufgeklärt ist.
Uns erreichen zahllose Zuschriften. Auch in den sozialen Netzwerken wird intensiv über die Frage diskutiert. War dies am Ende abzusehen? Jeder weiß doch, dass Gewalt im Fernsehen tabu ist. Aber auch, dass sie die Einschaltquoten von null in den zweistelligen Bereich hochtreibt. Ist die Versuchung nicht zuweilen zu groß gewesen? Müssen wir uns nicht alle an die eigene Nase fassen.
Also Till, nochmal. Wir sind alle konzerniert über das, was hier passiert ist. Im Herzen sind wir bei den Angehörigen des Opfers und wünschen ihnen viel Kraft in dieser wirklich schweren Zeit.
Fabienne, eine letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft unserer beliebten Struggle for Life Show?
Niemand kann in die Zukunft sehen, Till, ja? Aber ich für meinen Teil werde mich dafür einsetzen, dass auch in Zukunft diejenigen, die am Rande dieser Gesellschaft stehen und um eine zweite Chance bitten, nicht abgewiesen werden. Sie sollen ihre verdammte zweite Chance bekommen.
Ich war's nicht.
Das sagen alle. Bis heute bin ich noch keinem Verdächtigen begegnet, der gesagt hat, gute Arbeit, brillante Festnahme, Sie haben den richtigen.
Hören Sie, Frau Kommissarin, ich habe genug Probleme. Warum sollte ich mir ein weiteres dazu machen?
Wenn Sie so unschuldig sind, wie Sie behaupten, warum hatten Sie es dann so eilig, nach dem Ableben Ihres Kombattanten Beust die Niederlande aufzusuchen?
Es war doch klar, dass Sie mich als Ersten verdächtigen.
Zugegeben. Und da fanden Sie, wenn man schon verdächtigt wird, sollte man sich auch verdächtig benehmen?
Was hätte ich denn davon, Ralf, Herrn Beuys zu töten? Der Wettkampf ist abgeblasen. Die Prämie ist dahin. Ich bin meinen Job los. Und glauben Sie bloß nicht, Sie hätten in meinem Alter noch eine faire Chance auf einen neuen.
Wir sprechen ja nicht nur vom Motiv, sondern auch von der Möglichkeit. Das Drehgelände ist strengstens bewacht. Sehr schwer vorstellbar, dass es jemandem gelingt, sich unbemerkt Zutritt zu verschaffen. Da gibt es praktisch nur eine Möglichkeit. Man braucht sich den nicht zu verschaffen, weil man schon drin ist. Weil man zum Team gehört. Glauben Sie mir, Herr Zöllner, was das Motiv angeht, spielt der gesunde Menschenverstand erfahrungsgemäß nur eine geringe Rolle. Fakt ist, dass Sie Herrn Beuys so ziemlich genau das angedroht haben, was ihm jetzt zugestoßen ist.
Angedroht? Das ist doch alles Teil der Show.
Ach, hören Sie doch endlich auf damit, dass alles nur Show ist. Hier geht's um viel Kohle, Herr Zöllner. Da hört der Spaß auf.
Ich war's nicht.
Ich sage dir, der Mann hat Beuys umgebracht. Und ich werde noch herausfinden, warum.
Tja, wir müssen ihn aber laufen lassen. Der Staatsanwalt will keinen Haftbefehl ausstellen.
Ich kann's ihm nicht mal verdenken. Was haben wir denn schon in der Hand? Aber warte mal. Ich hab da eine Idee.
Ja?
Herr Lampert, hier ist Hauptkommissarin Grün von der Kripo.
Aber ich war heute auf dem Präsidium und habe meine Aussage...
Ja, sehr löblich. Sie haben doch gesagt, dass Zöllner und Beuys sich unmittelbar vor dem Kampf wüst beschimpft haben. Hm. Ich muss unbedingt wissen, worum es bei dem Streit ging. Sie haben doch sicher was aufgeschnappt.
Naja, wüst beschimpft eben, aber so genaueres nein, das nicht.
Denken Sie nach, Herr Lambert, es ist wichtig.
Also, ich war viel zu weit weg, um etwas zu verstehen. Außerdem bin ich nicht der Typ, der andere belauscht, also...
Aber irgendetwas müssen Sie doch gehört haben. Ging es vielleicht um eine Frau?
Ja, das kann sein.
Das ist doch schon mal was.
Aber fragen Sie mich nicht, um welche.
Doch, genau das frage ich. War es vielleicht Estella? Estella Tietz?
Nein, ich glaube nicht.
Fabienne Verhoeven?
Wie kommen Sie denn auf die?
Immerhin ist sie der Star der Sendung, nicht wahr? Man sieht sie ständig im Fernsehen.
Na und? Ich meine, warum sollten die beiden sich ausgerechnet über sie gestritten?
Nur so eine Idee, Herr Lambert. Weil wir zurzeit noch nichts anderes haben. Zeit?
Definitiv nein. Wer sind Sie?
Hauptkommissarin Grün von der Kripo. Mein Kollege, Hauptkommissar Stielecke. Kann ich Sie kurz etwas fragen?
Rede ich etwa undeutlich? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich...
Ich habe Sie neulich im Fernsehen gesehen. Das war echt klasse.
Na schön, aber nur 5 Minuten.
Drüben im Eiscafé ist ein Platz frei.
So, einen Cappuccino, ein Mineralwasser für die Signora und ein Coca-Cola. Light.
Entschuldigung, und den Amarena-Becher? Haben Sie den vergessen?
Ah, komm, tutto pronto.
Kein Problem.
Sie sind also so etwas wie das Gesicht der Show.
Nee, das wäre zu viel der Ehre, ne? Da ist ja auch noch Tilman Rembrandt.
Er sieht aber lange nicht so gut aus wie Sie, wenn ich das sagen darf.
Also, was kann ich denn für die Kripo tun?
Ein Mann wurde ermordet. Und wie ich höre, kennt niemand diese Fernsehshow so gut wie Sie.
Das mag wohl stimmen. Ich weiß, was es heißt, bis zum Schluss durchzuhalten.
Und die Prämie zu gewinnen.
Exakt. Deshalb betrachte ich es als meine Aufgabe, junge Leute, die keine Perspektive haben, zu ermutigen. Lasst euch nicht klein machen, nutzt euer Potenzial.
Das sagten Sie ja bereits im Fernsehen, nicht wahr? Jedenfalls sinngemäß.
Naja, einem Menschen die Zukunft zu nehmen, ist das Schlimmste, was man ihm antun kann. Und ohne Perspektive gibt's auch keine Zukunft.
Was halten Sie von Frank Zöllner? Sie kannten ihn schon vor dem Wettkampf, nicht wahr?
Entschuldigen Sie mich bitte. Hallo, was ist denn? Nee, ich kann heute nicht. Nee, morgen ist auch schlecht. Wieso denn? Bitte ruf mich nicht mehr an. Ja, bitte, dann mach das doch, wenn du dich dann besser fühlst. Nee, das ist mir ernst. Ja, Entschuldigung, diese aufdringlichen Fans, ne? Man wird sie nicht los. So, was wollten Sie wissen?
Haben Sie sich für Herrn Zöllner verwendet? Ich kann mir denken, dass Ihr Votum einiges Gewicht hat.
Was wollen Sie denn damit andeuten? Ich beschäftige mich natürlich mit dem Profil der Bewerber. Das erwartet man ja auch von mir. Und Frank erschien mir besonders geeignet. Immerhin hat er lange Zeit Kampfsport betrieben. Aber persönlich kennengelernt habe ich ihn das erste Mal am Lago Maggiore.
Im Lago Maggiore?
Im Dolce Vita Resort.
Dolce Vita Resort?
Das ist ein Wellnesshotel.
Ach so.
Vor dem Beginn einer Staffel verbringen dort immer alle Beteiligten ein Wochenende, quasi zum Kennenlernen. Mhm. Frank Zöllner war, weil das wollen Sie ja bestimmt wissen, mit dieser kleinen, dunkelhaarigen da. Ich habe aber Ihren Namen vergessen.
Ach, das ist ja schade. Eine kleine, dunkelhaarige, sind Sie sicher?
Oh, die 5 Minuten sind um. Tut mir leid, Frau Gelch.
Grün.
Ich muss zum Flughafen.
Sie verreisen?
Zum Sportflughafen. Die wenige Zeit, die mir neben der Fernseharbeit bleibt, verbringe ich mit der Fliegerei, wenn es gestattet ist. Ich brauche den Ausgleich, verstehen Sie?
Natürlich. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten.
Aber wenn Sie Lust haben, dann begleiten Sie mich doch mal auf einen kleinen Rundflug. Hä? Wie wär's?
Zahlen bitte.
Come tutto pronto, Signora.
Diese Zicke hat mich gelb genannt.
Immerhin hat sie sich erinnert, dass der Name eine Farbe ist. Sag mal, hast du was gegen sie?
Nein. Was soll man gegen eine perfekte Frau schon haben? Allerdings frage ich mich, warum du sie unablässig angestarrt hast.
Hey, die ist ein toughes Mädchen, das sich in der Männerdomäne durchgesetzt hat. Sowas finde ich anerkennenswert.
Das ist eine Männerdomäne. Da muss ich aber lachen. Das sind doch nur Frauen, die sich ihre Titten vergrößern lassen und Karriere machen.
So frauenfeindlich habe ich das bisher noch gar nicht gesehen.
Ich werde noch mal mit der kleinen Dunkelhaarigen reden. Wärest du inzwischen so freundlich herauszubekommen, was die fabelhafte Fabienne alles getrieben hat, bevor sie zum Fernsehen kam?
Das ist doch was gegen sie.
Krieg's einfach raus, ja.
Allora, das macht 22,75 Euro.
Ja? Frau Tietz, ich hätte noch eine Frage.
Ja, wenn es sein muss.
Wir sprachen doch darüber, dass Ihnen die Sache zum Schluss über den Kopf gewachsen ist. Die mit Ihnen und Ralf Beuys, nicht wahr?
Ja.
Und Sie sagten mir, dass Sie sich gern mit jemand anderem getröstet hätten, aber dass da leider keiner war.
Ja.
Dann erklären Sie mir, wie kommt es dann, dass man Sie an der Seite Frank Zöllners gesehen hat?
Wer sagt das?
Im Hotel Dolce Vita am Lago Maggiore.
Ich kann das erklären.
Deshalb bin ich hier, Frau Tietz.
Frank war so ganz anders als Ralf. Witzig und immer zu Scherzen aufgelegt. Und das war auch zuerst nichts Ernstes. Wir haben nur geredet, nichts weiter.
Aber dann wurde es mehr.
Ja, kennen Sie das nicht, Frau Kommissarin? Dass man manchmal nicht mehr weiß, wie einem geschieht? Ich hatte das ja nicht geplant, aber dann traf ich Ralf und das war so... Als seien wir schon lange zusammen, verstehen Sie?
Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?
Aber ich weiß doch, was Sie dann gedacht hätten.
Okay, das ist ein Grund. Auf Wiedersehen, Frau Tietz.
Ja, aber was wird denn jetzt?
Wir werden Sie informieren. Stielecke, wo steckst du? Wir müssen noch mal zu Zöllner. Wie es aussieht, hat er bei seiner Aussage eine wichtige Sache vergessen.
Was sagst du dazu, Fabienne? Frank Zöllner, unser Top-Kandidat für den Wettkampf, wird verdächtigt, seinen Gegenspieler ermordet zu haben.
Vorsicht, Till. Wir wollen uns nicht an der allgemeinen Hetzjagd beteiligen. Vorverurteilungen nützen niemanden. Stimmt's?
Und wie? Aber ist es nicht interessant zu beobachten, wie die Sache weitergeht? Du selbst erwähntest ja, dass der Kampf niemals zu Ende ist, dass er quasi lebenslang im Gange ist.
Vollkommen richtig.
Dann dürfen wir doch gespannt sein, wie sich unser Held schlägt, nicht wahr? Nicht auf dem Set, sondern draußen, in der harten Wirklichkeit. Von hier aus wünschen wir ihm viel Glück.
Da hätten wir doch ein Motiv. Und was für eins. Beuys ist am Boden und kriegt noch eins rein. Nicht nur, dass seine Liebste ihm den Stuhl vor die Tür stellt, sie läuft auch noch über ins Bett seines Widersachers.
Anstatt ihm in der Stunde, in der er sie braucht, beizustehen, fällt sie ihm in den Rücken.
Zugegeben. Dann frage ich mich.
Vor allem aber, weder Zöllner noch Frau Tietz haben ein Wort über die Affäre verloren.
Du, lupenreines Motiv, keine Frage. Aber eins für einen Mord Beusts an Zöllner und nicht umgekehrt.
Aber was, wenn die beiden gekämpft haben und Beuys dabei den Kürzeren zog? Und wenn Zöllner das als Chance erkannte, dass er und Frau Tietz nun frei seien, wie man so schön sagt? Go
Nur zu dem, auf das die meisten Zuschauer wohl gespannt sein dürften, stimmen die Gerüchte, dass es schon nächsten Monat wieder losgeht mit Struggle for Life.
Tja, Till, es ist wohl noch viel zu früh, darüber zu spekulieren. Aber die Staatsanwaltschaft scheint ein Einsehen zu haben. Alle Spuren am Tatort sind ja jetzt gesichert und so spricht nichts dagegen, die Show schon bald wieder auf Sendung gehen zu lassen, während man im Hintergrund selbstverständlich immer weiter ermittelt.
Das ist eine sehr gute Nachricht nach all den schlechten in den letzten Tagen.
Absolut.
Ich komme, ja.
Sag mal, wie stellst du dir den weiteren Verlauf
vor? So spricht der Herr. Es ist nicht gut, dass der Mensch des Menschen Wolf sei, weder im Spiel noch im Ernst.
Was?
Und deshalb hasse ich jene, welche eitel nach Applaus gieren und trachte danach, sie zu vernichten.
Ich verstehe nicht. Was?
Rembrandt?
Hier ist Haubrich. Ich hatte angenommen, Sie wollten etwas für Ihr Format tun, Rembrandt. Und alles, was wir zu sehen bekommen, sind Ihre endlosen Plaudereien mit Frau Verhoeven.
Ja, wir arbeiten dran.
Angeblich stehen die Telefone nicht mehr still. Nach dem Mord hat sich die Bewerberzahl verzehnfacht. Worauf warten Sie denn noch?
Tut mir leid, Dr. Haubrich, die Kripo ermittelt und mir sind die Hände gebunden.
Ihnen sind die Hände gebunden? So kenne ich Sie ja gar nicht, Rembrandt. Wollen Sie Ihre neue Staffel oder wollen Sie sie nicht? We won't die. We'll be immortal.
We'll be immortal. We won't die. Der Mann wurde aus nächster Nähe erstochen. Und hier klebt wieder ein Zettel.
Fingerabdrücke?
Jede Menge. Aber die müssen wir erst vergleichen.
Das heißt, wir fangen noch mal ganz von vorn an.
Na, immerhin haben wir es wieder mit dem religiösen Fanatiker zu tun. Ich hasse jene, die nach Applaus gieren und trachten danach, sie zu vernichten. Das ist doch eine klare Ansage.
Also gut, Stielicke, jetzt bist du dran. Reden wir über deinen Durchgeknallten.
Gut, also, stellen wir uns einen Täter vor, der sich missachtet fühlt. Ein Niemand. Ja, und deshalb bringt er Menschen um. Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht nur von uns, der Kripo, sondern von Millionen von Fernsehzuschauern. Das ist der Kick, den er sucht.
Also gut. Ich will eine Liste aller Kandidaten. Wir sollten uns beeilen, bevor das Fernsehen einen Schuldigen präsentiert und zur Treibjagd bläst.
Du, noch was. Ich habe die von dir geschätzte Fabienne Verhoeven unter die Lupe genommen.
Raus damit.
Ja, sie hat die übliche Karriere hinter sich. Nach dem Sieg in der Show bekam sie einen Posten in einer Werbeagentur namens Kain und Abels und legte einen rasanten Aufstieg hin. Ihr Vorgänger wurde übrigens wegen sexueller Belästigung gefeuert. Fabienne brachte es bis zur stellvertretenden Chefin und dann ging sie zum Fernsehen.
Darf ich?
Das ist ja eine Überraschung.
Tja, wollte nur Danke sagen, dass du uns wieder drehen lässt.
Das war nicht meine Entscheidung, Tillmann. Das wurde auf höchster Ebene gemauschelt. Naja, viel Glück weiterhin.
Das kann ich gebrauchen. Die Sache ist nämlich die, dass die Sendung auf der Abschlussliste steht.
Und was ist dann mit dir?
Das Struggle for Life ist mein Baby. Wenn die Show untergeht, gehe ich auch unter.
Ach, das hört sich aber schlimm an.
Ist es wohl auch.
Sag mal, du bist dir sicher, dass es bei euch niemals abgekartete Kämpfe gab?
Abgekartet? Was meinst du damit?
Gekaufte Siege, parteiische Schiedsrichter, das ist im Sport doch ganz normal.
Wie kommst du darauf?
als Ralph Beust gecastet wurde, hat er gesagt, dass er es schon bald nicht mehr nötig hätte, sich vor aller Öffentlichkeit zum Affen zu machen. Dass er einen neuen Anfang machen würde. Es hört sich so an, als sei er sich vollkommen sicher gewesen, dass er das Duell gewinnt.
Da hat er sich wohl zu früh gefreut. Oh, Entschuldigung.
Nein, nein, die Frage ist, wie konnte er sich so sicher sein?
Abels, Sie sprechen mit Britt Niedeck. Was kann ich für Sie tun?
Hauptkommissarin Grün von der Kripo. Ich hätte nur eine Frage wegen eines Falles von sexueller Belästigung, der sich vor 3 Jahren in Ihrer Firma ereignete.
Also, dazu kann ich Ihnen leider gar nichts sagen. Sie müssten sich an unseren Chef wenden.
Eine hässliche Sache, ich weiß. Sowas ist immer schlecht fürs Betriebsklima, nicht? Jens Rixen, Ihr damaliger Chef, hat seine Stellung ausgenutzt, um Frau Verhoeven zu nahe zu treten.
Er war nicht Chef, sondern Kreativdirektor.
Ach so.
Außerdem gab es nie Beweise. Nur Frau Verhoevens Aussage und die einer Aushilfe, die angeblich etwas gesehen haben wollte. Jens, Herr Rixen, hat gekündigt, weil er nicht wollte, dass diese Angelegenheit der Firma Schaden zufügte.
Sehr nobel. Und Frau Verhoeven wurde seine Nachfolgerin?
Nein. Sie wurde stellvertretende Geschäftsführerin.
Ich danke Ihnen, Frau Niedeck. Ach ja, die Aushilfe. Wie war noch Ihr Name?
Es war ein Mann. Ralph Beust.
Richtig. Das hatte ich mir schon gedacht.
Chefin?
Du, ich weiß jetzt, was Beust gemeint hat.
Was er womit gemeint hat?
Dass er den Sieg schon in der Tasche hätte. Eine handfeste Erpressung. Und das verdanke ich deiner exzellenten Recherche über Frau Verhoeven. Wann kannst du hier sein?
Jederzeit. Ich mache nur noch einen Hausbesuch.
Hausbesuch? Bei wem?
Auf der Kandidatenliste habe ich einen gewissen Jörg Schwarzeck gefunden. Hm. Erst glänzender Sieger. Und dann kam er auf die schiefe Bahn. Hat die Prämie komplett versoffen und den Job geschmissen. Schlug sich durchs Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwarzeck wurde erst kürzlich aus psychiatrischer Obhut entlassen.
Ja, und? Weiter?
Und außerdem war er eine Zeit lang mit Fabienne Verhoeven liiert.
Na toll, das erfahre ich erst jetzt.
Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Aber wo ich schon mal hier bin, kann ich ihm ja ein paar Fragen stellen.
Quatsch, Stielicke, warte gefälligst auf Verstärkung. Wir sind hier nicht beim Tatort. Stielicke? Hörst du mich? Stielicke? Ich brauche eine Handyortung, aber Tempo.
Herr Schwarzeck, mein Name ist Stielicke. Ich führe eine Umfrage zum Medienkonsum durch. Dürfte ich Ihnen ein paar fragen? Dauert auch nicht lange.
Sie sind doch der Kommissar. Seit wann führen Kommissare Umfragen durch?
Ich kenne Sie auch. Moment, Sie sind...
Jörg Lambert, der Wachmann. Schwarzeck hieß meine Mutter und jetzt ist es mein Künstlername. Klingt so ähnlich wie Schwarzenegger. Verstehen Sie?
Aha.
Aha, deshalb.
Warum haben Sie uns das denn verschwiegen?
Ich habe gar nichts verschwiegen. Mich hat nur keiner gefragt. Und ich werde den Teufel tun, es an die große Glocke zu hängen. Früher der Superstar und heute... Sie sehen ja, wo ich jetzt bin.
Na schön. Also dann erzählen Sie doch mal von damals, Herr Schwarzeck.
Das waren noch Zeiten, Kommissar. Du konntest dein Bestes geben, aber heute ist das nur Betrug. Schlicht und einfach.
Finden Sie?
Betrug und Schieberei. Ein Skandal in seinen Augen.
In wessen Augen?
In den Augen des Herrn. Er hat lange genug untätig zugeschaut. Gott, der Herr hasst falsches Getue.
Und was ist mit den Ersten und den Letzten? Die Ersten, die Sie für die Letzten halten?
Sie denken, ich bin der Mörder, stimmt's?
Wie kommen Sie darauf?
Denken Sie das oder nicht?
Nein, natürlich nicht. Das heißt, natürlich gehen wir allen Hinweisen nach, allein schon, weil wir uns einen Überblick...
Sie lügen.
Nein, es ist die reine Wahrheit.
Das mit der Umfrage war auch gelogen.
Okay, das vielleicht. Obwohl ich es nicht Lüge nennen würde, eher eine Ausrede.
Gott, der Herr hasst die Lüge!
Was soll das? Stecken Sie das Messer weg.
Und die Lügner noch mehr!
Anwalt, mach Sie sich nicht unglücklich, Mensch!
Mach auf, Bulle! Du kannst nicht entkommen!
Ich verhafte Sie, Anwalt. Geben Sie auf, Mensch! Machen Sie die Sache nicht noch schlimmer!
Aufmachen! Polizei!
Komm endlich raus, Bulle! Was wollen Sie? Lassen Sie mich los!
Herr Lambert, ich verhafte Sie!
Aua!
Ey!
Stielicke, wo steckst du?
Ich
bin hier auf dem Klo.
Oh, Gott sei Dank.
Kannst du mir helfen, dieses scheiß Postklemm?
Wir hatten den Kerl die ganze Zeit vor Augen und haben nichts gemerkt. Sowas ist unverzeihlich, Stielicke. Wenn ich der Chef wäre, ich würde uns feuern.
Ach komm, immerhin hat er die Morde gestanden.
Aber Schwarzeck alias Lambert leidet an Wahnvorstellungen. Deshalb war er in der Klinik.
Du, sein Therapeut ist der Ansicht, dass er große Fortschritte gemacht hat.
Bescheinigt ihm aber eine Neigung zum Fanatismus.
Na gut, das findet man oft bei Menschen, die den Alkoholismus mit der Religion ausgetrieben haben. Denk nur an George W. Bush.
Stielicke.
Dann wäre der Mordfall also aufgeklärt.
Nicht ganz. Wir haben den Täter, aber noch kein Motiv.
Oh. Wie wär's mit paranoiden Wahnvorstellungen, Gotteskomplex?
Ich hab's dir schon mal gesagt. Morde passieren nicht, weil jemand ein Gotteserlebnis hatte. Sondern aus ganz normaler Niedertracht. Ich werd's dir beweisen.
Schön, dass Sie sich entschlossen haben, meine Einladung anzunehmen.
Ja, das hat ein wenig gedauert. Die Flugangst, wissen Sie.
Ja.
Man bekommt sie nur in den Griff, indem man einfach abhebt, was?
Dann halten Sie sich mal fest.
Ein echter Wettkampf schafft also seine Regeln selbst.
Naja, das ist so eine Redensart, ne? Das ist so der Claim für die Show, verstehen Sie?
Aha. Ich denke, es ist mehr. Nehmen wir den Struggle for Life. Jemand siegt, kriegt einen Haufen Geld und einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Eintrittskarte, wie Sie so schön sagen. Wie gut kannten Sie Beust?
Was soll denn die Frage?
Ja, hat eine Aushilfsstelle bei Kain und Abels. Sie sind eine attraktive Frau.
Na gut, schön, da ist was gelaufen. Aber er hat aus der Sache wieder mehr gemacht, als es war. Das passiert mir oft. Ich bin offensichtlich ein Männertyp. Aber es ist nicht verboten, Frau Kommissarin. Seien Sie nicht neidisch.
Warum denn nicht? Und als Sie die Idee hatten, Ihren Creative Director mittels eines Belästigungsvorwurfs aus dem Weg zu räumen, da hat Beuys für Sie ausgesagt.
Was behaupten Sie denn da?
Sie haben die Belästigung erfunden. Rixen musste gehen. Sie kamen zum Fernsehen. Deswegen hat Beuys sie erpresst. Er hat damit gedroht, all die schmutzigen Details offenzulegen und den Mythos von der untadeligen Wettkämpferin zu entzaubern.
Es gibt überhaupt keine Details. Das sind nur leere Behauptungen.
Ja, das war ihm aber egal, wissen Sie. Es ist genauso wie bei Rixen. Unwichtig, was wirklich war. Entscheidend ist, dass etwas hängen bleibt. Und deshalb mussten sie verhindern, dass Beuys redete.
Ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen, meine Liebe.
Nein, das wissen Sie natürlich nicht. Die Drecksarbeit erledigte ja Ihr Ex für Sie.
Mein Ex?
Jörg Schwarzeck. Der Schwarzenegger unter den Struggle for Life Gladiatoren. Außerdem hat er sie entdeckt und in die Show gebracht. Aber nachdem sie beide auseinander waren, ging's mit ihm bergab. Der gute Jörg litt an Wahnvorstellungen und hielt sich für eine Art göttlichen Vollstrecker.
Sie sollten sich nicht noch lustig über ihn machen. Das hat er nicht verdient.
Sehen Sie, mir kam der Gedanke, dass es sich nicht nur um Wahnvorstellungen handelt. Schwarzeck glaubte, ein Vollstrecker zu sein und hatte damit gar nicht Unrecht. Nur, dass es nicht Gottes Wille war, den er vollstreckte. Sondern Ihrer.
Weisen Sie mir das erstmal nach.
Das werden wir schon. Wir haben seinen Computer. Und Festplatten vergessen nicht so schnell. Oh, was soll denn das? Ist verrückt.
Diese Cessna hat schon öfter Probleme gemacht, wissen Sie? Nächste Woche sollte sie durchgecheckt werden.
Sie sollte?
Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Ich erkläre Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Der Vogel schmiert ab. Ich kann mich gerade noch retten. Tut mir leid für Sie, aber Sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig.
Das ist nicht Ihr Ernst, Fabian. Es wird eine Untersuchung geben.
Die gibt es doch immer.
Warten Sie, springen Sie nicht ab. Es lohnt sich nicht.
Und wie es sich lohnt?
Das meine ich nicht.
Was machen Sie denn da?
Das mit der Flugangst war gelogen. Mein Vater war Fluglehrer. Er hat mich schon hinter den Steuerknüppel gesetzt, als ich 10 war. Sie sind festgenommen.
Es geht nicht. Sie können nicht damit.
So, ein Bier. Und ein gemischter Salat. Guten Appetit.
Frau Verhoeven hat recht. Ich kann ihr nichts nachweisen. Abgesehen davon, es ist nicht mal strafbar, seinem durchgeknallten Ex-Mann Mordfantasien einzureden.
Aber hat sie nicht versucht, dich umzubringen?
Ja, das war so eine Vermutung von mir, sagt der Staatsanwalt. Vielleicht ist sie einfach nur eine schlechte Fliegerin. Du weißt ja, Frauen und Technik.
Und jetzt gehst du wieder zurück zu deinen Schafen und Kühen.
Ich bin Bulle, Tillmann. Da hört man nie auf, das Unrecht zu bekämpfen. Es ist ein aussichtsloser Kampf. So wie deiner gegen die Langeweile der Zuschauer.
Dieser Kampf hat wohl bald ein Ende. Die Quoten sind im steilen Sinkflug. Deshalb will der Sender das Format absetzen.
Umso besser, Tillmann. Das wäre die Chance für dich, etwas Vernünftiges mit deinem Leben anzufangen.
Das sagt sich so leicht.
Sieht so aus, als hätte ich dir alles versaut, was?
Du?
Wäre der geheimnisvolle Mörder noch auf freiem Fuß, dann wäre deine Show oben auf. Ich habe den Kerl geschnappt und dir die Suppe versalzen.
Von dieser Seite habe ich das noch gar nicht gesehen.
Also ich muss dann mal los. Halt die Ohren steif, Tillmann.
Das ist ja wirklich gar keine so dumme Idee. Hallo? Ich hätte gerne mal dasselbe, bitte.
Ohne Schmerz, ohne Opfer, werden wir nichts haben. Zeit für das, an was du glaubst, aufzustehen. Fight for your job. Fight for a better life.
Rembrandt TV, was kann ich für Sie tun?
So spricht der Herr. Ich verabscheue eure Spiele, denn sie sind nichts anderes als Tänze um ein goldenes Kalb. Und siehe, ihr werdet mich kennenlernen, denn meine Geduld hat ein Ende.
Entschuldigung?
Schweigen Sie gefälligst und hören Sie mir zu. Wenn man Ihnen erzählt haben sollte, man hätte mich gefasst, glauben Sie das besser nicht. Bald wird ein neues Mordopfer zu beklagen sein, schon sehr bald. Ich will, dass es die ganze Welt da draußen erfährt. Also los, sagen Sie Ihrem Produzenten Bescheid und zwar zügig.
Quotenkiller. Kriminalhörspiel von Christoph Güsken. Es spielten Annabel Grün, Eva Brunner, Stielecke, Sebastian Schwarz, Tillmann Rembrandt, Andreas Schmidt, Fabienne Verhoeven, Katharina Marie Schubert, Dr. Haubrich, Bernhard Schütz, Frank Zöllner, Robert Bayer, Dr. Jens Herberger, Christian Gaul, Jörg Lambert, Bernd Stempel, Estella Tietz, Barbara Philipp, Britt Niedeck, Jana Horstmann und Kellner Andreas Tobias. Komposition Peer Bayerlein. Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Klesappel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Klaus-Michael Klingspaum. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.